Die heutige Predigt, da geht es um eine Geschichte und die ist auch, denke ich, für unsere Kinder spannend, aber ist eine biblische Geschichte, die auch sehr gut zu dem Thema passt, das wir im Moment in den Bibelgesprächen im Gottesdienst behandeln, gerade auch zu dem, was wir heute Morgen besprochen haben. Und als Textlesung lese ich einfach die ersten drei Verse des ersten Kapitels des Buches Jona. Jona 1, Verse 1 bis 3. Und dann wisst ihr auch, um welche Geschichte es heute geht, um die Geschichte von Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Liebe Gemeinde, Jona ist ein frommer Mann und er hat einen Auftrag für eine ganze Stadt. Ein Missionar, der aber im Endeffekt Gott mehr Schwierigkeiten macht als die ganze Stadt. Als die ganze gottlose Stadt. Eine äußerst merkwürdige Geschichte. Jona von Amittai soll nach Ninive gehen. Er soll gegen diese Stadt predigen. Er soll sie vor dem Untergang warnen. Nein, er soll dieser Stadt ihren Untergang ankündigen. Keine leichte Sache. Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, so erfahren wir dann in Jona Kapitel 3, Vers 3, ist selbst für Gott eine große Stadt. 3 Tagesreisen im Durchmesser. Also, als jemand, der viele Jahre in Nordrhein-Westfalen war, ungefähr so groß wie das Industriegebiet zwischen Duisburg und Dortmund. Und Jona ist allein. Da kann ich gut verstehen, dass er flieht. Er flieht genau in die andere Richtung. Er geht nicht nach Osten Richtung Ninive, sondern nach Westen Richtung Tarsis, ein Umschlagplatz an der spanischen Atlantikküste. Er geht immer weiter weg von seinem Auftragsgebiet und immer weiter weg von Gott, an den er offiziell natürlich immer noch glaubt. Auch heute ist der Aufruf zur Mission für manchen ein Startzeichen zur Flucht. Nicht, dass sich jemand nach Bekanntmachung über missionarische Aktivitäten gleich am nächsten Tag ins Ausland absetzen würde. Es ist mehr die Flucht in Ausreden und Entschuldigungen. Am beliebtesten ist natürlich dabei die immer doch so wirksame Zauberformel: Ich habe leider, leider keine Zeit. Dicht gefolgt von dem Hinweis: Es bringt ja alles doch nichts. Aber zurück zu Jona. Seine Berufung geht also schief. Aber nicht ganz, denn Jona kommt nicht weit. Das Schiff gerät in einen großen Sturm. Die Heiden an Deck, sie kämpfen mit allen möglichen technischen und religiösen Mitteln gegen den Untergang. Sie arbeiten, sie beten, sie beschwören jeden Gott und jeden Götzen, der ihnen gerade einfällt. Und Jona, der schläft im Bauch des Schiffes. Wie er das bei einem solchen Sturm hinkriegt, bleibt ein Rätsel. Wahrscheinlich ist ihm sowieso alles egal. Jedenfalls beim Katastrophendienst an Deck und an dem damit verbundenen Götzendienst, daran beteiligt er sich nicht. Er braucht eine Sondereinladung durch den Kapitän. Und als die Schiffsleute dann diesen etwas merkwürdigen Kauz tatsächlich an Deck sehen, denken sie, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendjemand muss die Schuld haben an diesem Riesenunwetter. Sie werfen das los und tatsächlich, es trifft Jona. Sie fragen ihn: Was hast du gemacht? Jona antwortet ihnen, ich bin auf der Flucht vor dem Gott, der Himmel und Erde und das Wasser gemacht hat. Und sie sagen, wie kannst du nur so etwas tun? Bist du verrückt? Was sollen wir denn jetzt machen? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eigentlich sind auch wir nicht ganz bei Trost, wenn wir den Auftrag dessen ignorieren, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Merkwürdig. Die Anweisung unserer Vorgesetzten im Beruf, die befolgen wir in der Regel alle. Selbst dann, wenn wir eigentlich überhaupt keine Lust dazu haben. Wie viel wichtiger ist es dann, den Auftrag Jesu ernst zu nehmen. Aber Jona ist das egal. Auch jetzt, wo er vor dem Ende steht, denkt er nicht daran, vor Gott zu kapitulieren und Gott um Hilfe zu bitten. Lieber tot auf dem Grund des Meeres liegen als Missionar in Ninive. Aber, und das spricht doch sehr für ihn, er hat wenigstens ein Herz für die Schiffsbesatzung. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Die heidnischen Matrosen sind jedoch menschlicher und weicher, als Jona es ihnen zutraut. Sie kippen ihn nicht sofort über Bord. Sie versuchen es erst nochmal mit Rudern. Und erst, als sie damit wirklich überhaupt nicht mehr weiterkommen, geben sie Jona auf. Aber Gott gibt Jona nicht auf. Er schickt ein Rettungsfahrzeug. Einen Fisch. Gott lässt ihn nicht versinken. Und so landet Jona im Bauch des Fisches. Ein Theologe hat einmal über ihn gereimt, da saß er glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Warum ist er froh? Weil er im Bauch des Fisches langsam, aber sicher merkt, dass Gott ihm nicht einfach nur drückende Lasten auferlegt und ihn dann anschließend damit völlig allein lässt, sondern dass Gott es gut mit ihm meint. Obwohl er selbst nichts mehr von Gott wissen will und lieber sterben will, als dem Ruf Gottes zu folgen, lässt Gott ihn trotzdem nicht untergehen. Und er setzt einen Fisch in Bewegung, um diesen Jona, diesen seltsamen Kauz, zu retten. Und deshalb fängt Jona wieder an zu beten. Nach 3 Tagen spuckt ihn der Fisch an Land. Jetzt ist er wieder genauso weit wie vorher. Oder doch nicht? Nein, er hat die Macht des lebendigen Gottes erfahren und als Gott ihn jetzt ein zweites Mal ruft, da reagiert er und er geht in die richtige Richtung, nach Ninive. Ist uns eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jesus fast alle seine Jünger 2-mal gerufen hat? Mindestens 2-mal. Sie sind alle eine Zeit lang mit ihm gegangen, bis Gethsemane. Da haben sie ihn alle verlassen. Nur einer nicht. Aber der hat ihn dann ja kurze Zeit später in aller Öffentlichkeit verleugnet. Nach seiner Auferstehung muss Jesus all diese weggelaufenen Jünger noch einmal ansprechen, ihnen noch einmal einen neuen Auftrag geben, alle 2-mal berufen. Es ist also keine Schande, wenn man entdeckt, so wie es zurzeit mit meiner Berufung, mit meiner Nachfolge läuft, das ist nichts Richtiges mehr. Ich brauche einen neuen Anstoß. Ich brauche eine neue Begegnung mit Gott. Ich will hören, was Gott sagt und ich will mich noch einmal von ihm rufen und von ihm senden lassen. Keine Schande, wenn man erst beim zweiten Mal richtig reagiert. Wir sind damit in guter, sehr guter Gesellschaft. Jona reagiert bei der zweiten Berufung sofort und er geht in die große Stadt. Eine Tagesreise weit geht er hinein und stellt sich auf den Marktplatz an der Hauptwache und dann liefert er eine unübertrefflich trockene Kurzpredigt ab. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Amen? Nein, das Amen lässt er auch noch weg. Es gibt ja bekanntlich 4 Kategorien von Predigten. Lang und schlecht, lang und gut, kurz und schlecht und kurz und gut. Aber Jona bringt tatsächlich noch eine Sonderkategorie ins Spiel. Kurz und herzlos. Seine Predigt ist absolut kalorienfrei. Da ist kein bisschen Wärme drin. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und so schnell wie er gekommen ist, so schnell ist er auch wieder weg. Das ist so, als wenn jemand zum Arzt gehen würde und der ihm eröffnet, Sie haben noch 3 Monate zu leben, der nächste bitte. Herzlos ist die Predigt des Jona, weil er sich kein bisschen in die Stadt hineindenkt. Er redet sich die Botschaft vom Gewissen. Die Pflicht ist erfüllt, ich hab's euch gesagt und damit basta, Vogel friss oder stirb. Oder besser gesagt, Vogel friss und stirb. Wo Mission vor allem Pflichterfüllung ist, da entstehen solche Predigten. Da wird die Bibel zur Keule und wer nicht hören will, der muss halt irgendwann fühlen. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Nöten ist weit außerhalb des Blickfeldes. Es geht hier eigentlich gar nicht um ihn, sondern um mich. Es geht darum, dass ich meine christliche Pflicht und Schuldigkeit getan habe. Ob er das nun glaubt oder nicht, das ist doch seine Sache. Ich hab's ihm gesagt, er hat es gehört. Jetzt ist es seine Sache, was er damit anfängt. Ich jedenfalls bin den schwarzen Peter des Missionsauftrags los. Und jetzt kommt das noch größere Wunder Gottes. Diese Predigt, die zu Recht bei keinem Examen bestehen würde, weder in Friedensau noch in Bogenhofen, diese Predigt hat erstaunliche Wirkung. Gott kann aus allem noch etwas machen. Die Leute von Ninive nehmen Jona überraschenderweise ernst. Der Schock reicht und sie fragen nach Gott. Sie unterbrechen ihren normalen Lebensrhythmus. Sie suchen nach der Gnade Gottes vom König angefangen bis zur Kuh im Stall. Und sie fragen, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und tatsächlich, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Die sogenannten Heiden reagieren schon auf einen minimalen Gedankenanstoß von 9 Worten. Jona selbst hatte für seine Reise nach Ninive Sturm, Fisch und eine 2. Einladung gebraucht. Auch im Rest der Geschichte bleibt Jona eine merkwürdige Gestalt. Jona bekommt die Kurve nicht. Er bekommt sie immer erst beim 2. Mal. Das war schon bei seiner Berufung so. Und jetzt, wo es um die Liebe Gottes zur Welt geht, wieder das gleiche Spiel. Jona kann die Gnade und die Liebe Gottes nicht verstehen. Und deshalb braucht er ständig Nachhilfeunterricht in Mission. Jona ist jemand, dem Gott alles 2-mal sagen muss. Er muss erst eine zweite Wohltat von Gott empfangen, bis er vielleicht endlich seine Lektion lernt. Zuerst war er ins Wasser geraten und Gott hatte ihn vor dem Ertrinken gerettet. Jetzt schützt Gott ihn vor der großen Hitze. Jona wartet auf den Untergang Ninives. Nach dem Ende seiner Predigt hat er sich am Rande der Stadt eine schöne Bude gezimmert, von der aus er alles Geschehen in Ninive überblicken kann. Er hat nichts mehr mit Ninive zu tun. Er ist Zuschauer. Er sitzt in seiner gemütlichen Aussichtsterrasse am Rande des Weltuntergangs und denkt, gesagt ist gesagt, gedroht ist gedroht, da gibt's kein Pardon. Gott ist ernst zu nehmen und jetzt weg mit euch in Ninive. Bleibt abzuwarten, was passiert. Feuer, Wasser, irgendetwas wird Gott sich schon einfallen lassen. Aber seine Hütte kann ihm nicht genug Schatten spenden. Also quält ihn die Sonne. Das Gericht über die Stadt Ninive kommt nicht, aber über Jona kommt das erste Stadium eines Sonnenstichs. Da lässt Gott, rührend bemüht um diesen schwitzenden Randsiedler und Besserwisser, eine fantastische Schattenpflanze wachsen. Einen Rizinus mit Blättern so groß wie eine Bratpfanne. Da geht es Jona selbst bei steigender Hitze schon bedeutend besser. Aber dann kommt der Ärger. Schon wieder Ärger. Ein Wurm frisst diese Staude an. Sie verwelkt im Nu und der Schatten ist weg. Jona bekommt das zweite Stadium des Sonnenstichs und hat natürlich wieder keine Lust mehr. Er will schon wieder sterben, nur weil sein Platz im Schatten weg ist. Er hatte sich doch so an dieser Pflanze gefreut. Aber jetzt kann Gott ihm zeigen, wer er ist. Jetzt rückt Gott die Maßstäbe im Kopf und im Herz des Jona zurecht. Eine verdorrte Pflanze in deinem Vorgarten, die tut dir leid. Und eine ganze Stadt sollte mir nicht leid tun? 120.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist, dazu die vielen Tiere? Ich habe dich aus Wasser und Hitze errettet und du wartest auf Feuer für diese Stadt, du elender Rechthaber. Wir haben immer wieder neu zu lernen, dass Gott nicht nur uns, sondern alle Menschen liebt. In seinem Sohn Jesus Christus ist er für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Deshalb ist ihm niemand egal. Deshalb möchte er, dass jeder gerettet wird. Und deshalb sollen wir uns nicht über die Vernichtung der Gottlosen freuen, sondern uns den Menschen in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft in Liebe und Geduld zuwenden und ihnen ein Wegweiser zu Gott sein. Die Liebe zu unseren Mitmenschen und die Fähigkeit zur Geduld mit ihnen ist das A und O des Missionsauftrags. Das Buch Jona, liebe Gemeinde, ist ein Handbuch für den missionarischen Gemeindeaufbau. Wir wollen uns noch drei Fragen stellen. Erstens, ist Ninive härter geworden? Zweitens, ist Gott ungeduldiger geworden? Und drittens, ist Jona, sind wir verständiger geworden? Ist Ninive härter geworden? Vielleicht. Ohne Frage leben wir in einem nachkirchlichen und in einem nachchristlichen Zeitalter. Die großen Kirchen verlieren zusehends an Bedeutung. In Frankfurt sind gerade noch Pi mal Daumen 40% der Einwohner Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Nicht nur, dass Menschen aus der Kirche austreten oder gar nicht erst eintreten, auch das Wort der Kirchen findet immer weniger Beachtung. Wir leben in einem nachkirchlichen Zeitalter. Außerdem nimmt das Wissen um die Grundlagen des christlichen Glaubens von Generation zu Generation dramatisch ab. Nicht nur die Institution Kirche ist out, auch der christliche Glaube als solcher gerät in Vergessenheit. Wir leben in einem nachchristlichen Zeitalter. Andererseits sprechen wir seit mehr als 30 Jahren von einer neuen Religiosität. Zeigt sich zum Beispiel daran, dass immer mal wieder ein Buch vom Dalai Lama oder ein Buch über ihn ganz weit oben auf den Bestsellerlisten steht. Die hier auftretende Religiosität unterscheidet sich in vielen Punkten von kirchlicher Frömmigkeit, aber das tut das Evangelium von Jesus Christus ja auch. Und deshalb erscheint es nicht aussichtslos, dass moderne Menschen einen Zugang zum Evangelium finden. Aber wie viele oder wie wenige Menschen auch immer heutzutage für das Evangelium offen sein mögen, es werden garantiert immer mehr sein, als wir überhaupt erreichen können. Aber vielleicht hören wir einfach damit auf, Ninive zu analysieren und gehen stattdessen so nah und so dicht wie möglich an unsere Mitmenschen heran. Nur dann können wir erleben, ob und wie die Menschen in unserer Zeit für das Evangelium offen sind. Deshalb lass dir deine Analysen zur Lage des christlichen Glaubens in Deutschland von Gott wegnehmen und freue dich schlicht und ergreifend auf die nächste Begegnung mit einem Menschen. Auf eine Begegnung, in der ihr darüber sprecht, was euch unbedingt angeht. Ist Gott ungeduldiger geworden? Da bin ich ganz sicher, nein. Gottes Geduld hat nämlich ein Gesicht, Jesus Christus. Von dieser Geduld leben wir alle. Und diese Geduld ist noch nicht verbraucht. In diese Geduld können wir uns jeden Tag neu hineindenken und hineinleben. Und wenn wir angesichts unseres eigenen Lebenslaufs daran zweifeln, ob Gott noch geduldig ist, es gibt eine Stelle, die über jeden Zweifel an der Geduld Gottes erhaben ist. Und das, liebe Gemeinde, ist das Kreuz. Da streckt Jesus die Hände weit und breit aus. Die Tür zum Hause Gottes, die ist offen. Und deshalb haben wir einen wichtigeren Untergang zu verkündigen als den Untergang von Ninive. Wir haben den Untergang Jesu Christi zu verkündigen. Weil einer für uns untergegangen ist, werden wir nicht untergehen, sondern mit ihm leben. Ist Gott ungeduldiger geworden? Nein. Ist Jona, sind wir verständiger geworden? Bleibt abzuwarten. Die Geschichte Jonas jedenfalls bleibt offen und endet in Kapitel 4 doch tatsächlich mit einem Fragezeichen. Jona sitzt dort kurz vor dem dritten Stadium des Sonnenstichs, nachdem auch die schöne Rizinuspflanze mit den großen Blättern verdorrt ist, und Gott sucht das Gespräch mit ihm. Was macht Jona denn nun? Das muss man doch geradezu mal durchspielen. Sitzt er stur da, bis er überhaupt nichts mehr sieht vor lauter Sonnenstich? Oder geht er in die Stadt, betet mit den Menschen, freut sich mit ihnen über die Größe der Liebe Gottes zu uns Menschen? Wie geht unsere Geschichte weiter? Wo in dieser Geschichte befinden wir uns? Auf der Flucht? In Seenot? Im Bauch des Fisches? Gleichen wir dem herzlosen Gerichtsprediger auf dem Marktplatz Ninives? Oder sind wir ein Zuschauer am Rande des Weltgeschehens, der auf das Gericht Gottes über die Gottlosen wartet und angesichts der lang andauernden Liebe Gottes zur Welt zunehmend frustriert ist? Es ist mein Wunsch, dass die Größe der Liebe Gottes, mit der er sich in seinem Sohn Jesus Christus dieser Welt zugewandt hat, auch uns dazu motiviert, uns den Menschen in unserer Gesellschaft zuzuwenden, sie mit ihren Fragen und ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen, Geduld mit ihnen zu haben, sie zu lieben und ihnen so ein Wegweiser zum Leben zu sein. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, dein Reich kommt. Du hast es verheißen. Wir bitten dich um Geduld und Gelassenheit, dass wir entdecken, wo du am Werk bist und dass unsere getreu verrichten, dass wir den Mut nicht verlieren, wenn der Same der Botschaft noch nicht aufgegangen ist. Wir bitten dich für deine Gemeinde in aller Welt, dass dein Wort aus ihrem Zeugnis und Dienst zu vielen Menschen spricht und dass es einmütige, deutliche und verlässliche Worte sind. Lass das Wort deiner Liebe und das Licht deines Lebens hell leuchten über deiner ganzen Schöpfung, bis sie vollendet wird in deinem Reich. Amen. Gott segne uns als Zeuginnen und Zeugen seiner Liebe. Gott segne unseren Mut und unsere Tapferkeit für den Glauben an das Leben zu kämpfen. Gott segne unsere Wege heute und in den kommenden Tagen. So segne und behüte uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.